Herzlich willkommen zu unserer Geschichte der Reformation, die großen fünf. Heute unser Thema der Protest, nämlich der Protest der Fürsten beim Reichstag in Speyer. Reichstage haben es so in sich. Normalerweise findet der erste Reichstag, wenn ein neuer Kaiser ins Land kommt, immer in Nürnberg statt, weil das die bedeutendste Stadt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation war. Das war dann nicht so beim Amtsantritt von Kaiser Karl V., weil hier die Pest gerade ausgebrochen war, daher ging man nach Worms. Und das war dieser Reichstag, wo Martin Luther vorgeladen war. Und ich sehe hier gerade, dass wir hier eine Zahl haben, die wir so nicht stehen lassen können. Es war im April 1521. Und da wurde ja über Luther diese Reichsacht verhängt, er für vogelfrei erklärt. Und 1522 erschien seine Übersetzung des Neuen Testaments. Und das hatte Auswirkungen. Beim Reichstag zu Speyer 1526, das ist also jetzt 5 Jahre danach, haben wir folgendes Ergebnis. Das sind bereits 5 deutsche Fürsten, also von solchen Gebieten, auf den evangelischen Glauben übergegangen. Und wenn das Fürsten sind, dann hat das Auswirkungen. Vor allem, wenn das zum Beispiel ein Kurfürst ist, wie der Kurfürst von Sachsen oder von Hessen, Brandenburg. Also das waren Entwicklungen. Und bei diesem Reichstag zu Speyer war der Kaiser in großer Bedrängnis. Aus dem Osten drängten die Türken ins Reich, aus dem Westen die Franzosen. Und Deutschland in der Mitte war in der Zange. Türken, Franzosen. Was jetzt? Und jetzt winselt der Kaiser gewissermaßen auf diesem Reichstag und sagt, bitte, bitte, ihr Fürsten, kommt, schickt Soldaten, helft mir, ich werde bedroht von 2 Seiten. Das ganze Reich ist in Gefahr, wir gehen unter. Wir müssen alle zusammenstehen, zusammenhalten. Und jetzt sagen die evangelisch gesinnten Fürsten, ja, machen wir, schicken wir. Wir sind bereit, Soldaten hier mit einzubringen, wenn uns evangelisch gesinnten Fürsten Folgendes gestattet wird. Dass in unseren Gebieten der evangelische Glaube in den Kirchen gepredigt werden darf. Dass evangelische Priester, Pfarrer, Pastoren angestellt werden dürfen, evangelische Schulen gegründet. Also einfach das ganze evangelische System sich entfalten darf. Ah, das kommt überhaupt nicht in Frage. Also der Kaiser denkt ja nicht im Traum daran. Und dann sagen diese evangelisch gesinnten Fürsten, puh, keine Religionsfreiheit, keine Sendung von Soldaten. Ja, aber die Türken und die Franzosen, jetzt ist der Kaiser in einer Situation, er braucht die Hilfe dieser evangelischen Fürsten, möchte ihnen aber keine Religionsfreiheit gewähren. Und da wird jetzt gefeilscht, hin und her. Aber der Punkt ist immer der gleiche. Wenn keine Religionsfreiheit, dann keine militärische Unterstützung. Und letztlich ist der Kaiser gezwungen, diesen evangelischen Fürsten gegenüber nachzugeben und ihnen Religionsfreiheit zu gewähren, Rechte zuzusichern, die er ihnen überhaupt nicht geben möchte von seiner Gesinnung her. Aber wir sind in dieser Notsituation. Und daher gewährt er es letztendlich zähneknirschend. Nun, in dieser Phase der Geschichte, die Ereignisse überschlagen sich Und schließlich kommt es zum Reichstag zu Speyer, wieder Speyer, aber mit dem Unterschied, der eine war 1526, der andere 1529, 3 Jahre später. Der Unterschied ist auch der Kaiser ist hier nicht zugegen. Er ist gar nicht da, er ist in Spanien, hat dort was zu erledigen. Und er hat seinem Bruder, Erzherzog Ferdinand von Österreich, die Rolle übertragen. Der ist also von Wien angereist bis nach Speyer. Eine schöne Strecke, um hier Vorsitz zu führen, stellvertretend für seinen Bruder, den Kaiser. Und dieser Erzherzog Ferdinand, das ist ein sehr scharfer Mann, und der führt einfach ganz strikt nach Punkt und Beistrich aus, was ihm sein Bruder aufgetragen hat. Und der liest jetzt vor, wie Kaiser Karl V. die Sache sieht. Die Franzosen? Abgewehrt. Mittlerweile. Die Türken? Mittlerweile abgewehrt. So. Das heißt, die Gefahr aus dem Osten, die Türken, und die Gefahr aus dem Westen, die Franzosen, das ist nicht mehr, wie es war. Die Gefahr ist momentan vorüber. Und jetzt ist der Kaiser da mit breiter Brust, stolz geschwellt, die Bedrohungen sind weg und jetzt lässt er über seinen Bruder, den evangelisch gesinnten Fürsten, ausrichten, die Zeit der Religionsfreiheit ist vorbei. Die Dinge, die da zugesagt wurden, sind obsolet. Das war einmal. Ihr habt euch zu unterwerfen. Ja, jetzt ist ein großes Erwachen. Als der Kaiser sie gebraucht hat, hat er Zugeständnisse gemacht. Jetzt, wo die Feinde wieder sich zurückgezogen haben, jetzt steht er wieder breit da, sagt nichts damit. Gilt nicht mehr. So war dieser Kaiser unterwegs. Und auf jeden Fall ging es in die Richtung, wo jetzt schon der evangelische Glaube Fuß gefasst hat in diesen 5 Fürstentümern, dort darf das auch weiterhin in eingeschränktem Ausmaß geschehen, aber keinen Millimeter mehr weiter. Reformationsstillstand. Also das Ziel ist natürlich, es dann auch endgültig wieder auszurotten, das Ganze. Aber jetzt einmal Stopp und dann rudern wir zurück. Nun, diese Fürsten besprechen sich und ihnen wird klar gemacht, entweder Unterwerfung oder ihr seid einen Kopf kürzer. Also Androhung brutaler Gewalt. Tod wird angedroht. Jetzt beraten sich die 5. Boah, die Zeiten haben sich geändert. Vor 3 Jahren haben sie gejubelt, da haben sie Zugeständnisse bekommen, weil der Kaiser sie gebraucht hat. Jetzt braucht er sie nicht mehr. Türken vor Wien abgewehrt, die Franzosen an der Westgrenze abgewehrt. Braucht er sie nicht mehr. Jetzt fährt er drüber über sie, in Abwesenheit. Die 5 beschließen, diese 5 Fürsten, und daran merkt man, was für eine Kraft jetzt vom Evangelium ausgegangen ist. Vom Lamm Gottes. Die haben eine Begegnung gehabt mit Jesus, dem Lamm Gottes. Und diese Begegnung führt dazu, dass sie für dieses Lamm ihren Kopf hinhalten. Diese 5 Fürsten haben den Mut, aufzutreten. Ich meine, sie sind 5, da gibt es viele andere, die römisch-katholisch sind. Die haben den Mut, dazustehen und zu sagen, lieber sterben wir, als dass wir diesen Glauben aufgeben. Das verblüfft. Es ist ein Protest. Sie sagen, wir protestieren gegen diesen Beschluss. Und allen voran Johann der Beständige, der Kurfürst von Sachsen, der Bruder von Kurfürst Friedrich dem Weisen, der mittlerweile verstorben ist. Und sein Bruder, der Nachfolger, ist mindestens so klar und stark dabei. Darum heißt er auch Johann der Beständige. Und er ist der Wortführer dieser fünf. Er ist Kurfürst, die anderen sind Fürsten. Nun, und in seinem Gebiet ist Wittenberg die Reformationsstadt. Und sie formulieren diesen Protest und möchten ihn dem Stellvertreter des Kaisers kundtun. Und hier ist der Thron des Kaisers. Und der Thron ist leer. Hier hätte der Bruder des Kaisers sitzen sollen. Als der das vernommen hat, die wollen einen Protest formulieren, ist er gar nicht anwesend. Der hört sich sowas gar nicht an. Gesagt, Unterwerfung ist angesagt, alles andere zählt nicht. Und ihr werdet mein Angesicht nicht sehen, bis ihr euch unterworfen habt. So, jetzt formulieren die einen Protest in Abwesenheit des Stellvertreters, des Kaisers. Kaiser ist schon nicht da und sein Stellvertreter auch nicht da. Keiner ist mehr da. Die Botschaft war Unterwerfung. Protest will keiner hören. Seit der Zeit sind sie Protestanten. Die Geistlichen sind hier. Und beobachten wir mal diese drei Gesichter. Der hier sagt ganz klar, Unterwerfung. Ganz deutlich. Den sein Gesichtsausdruck mindestens so deutlich. Hört euch diese Augen an, wie der Mann blickt. Und was denkt sich der? Was machen wir, wenn die weiter so halsstarrig sind? Der dreht schon Däumchen. Also allein, wie der Künstler diese drei hier dargestellt hat, das sagt schon alles. Scharf, schärfer am schärfsten. Und da stehen diese fünf Fürsten und formulieren ihren Protest und riskieren dabei Kopf und Kragen. Denn die Masse der anderen Fürsten hat ja angedroht, wer hier sich nicht fügt, dann gibt es Bürgerkriege in Deutschland. Und dann werden diese fünf niedergemacht. So. Und die stellen sich vorne hin, sagen, wir protestieren gegen diesen Beschluss, dass wir in unserer Religionsfreiheit eingeschränkt werden und dass dieser Protestantismus, die Reformation, sich nicht mehr ausbreiten darf. So, was jetzt? Nachdem die fünf fort sind, ziehen sich die anderen zur Beratung zurück. Und jetzt überlegen sie hin und her. Und jetzt gibt es welche, die sagen, Krieg, die machen wir nieder, die vernichten wir. Es muss wieder alles römisch-katholisch werden. Und dann gibt es andere, die sagen, ja Moment, jetzt überlegt einmal. Wenn wir uns gegenseitig in Deutschland zerfleischen, wer wird das hören? Die Franzosen. Die werden hören, Bürgerkrieg. Ja, was werden sie dann tun? Dann sind sie im Nu wieder mit ihrer Armee an der Grenze. Wenn die Türken das hören, Bürgerkrieg im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, was wird geschehen? Flugs werden sie wieder an der Grenze sein. Das ist sehr, sehr riskant. Machen wir das lieber nicht. Überziehen wir Deutschland nicht mit einem Bruderkrieg. Es könnten die Franzosen wie die Türken damit wieder aus ihrem Schlaf aufgeweckt werden. Und dann haben wir einen Krieg innerhalb und außerhalb. Und das stehen wir nicht durch. Das sagen die Weisen. Die Scharfmacher sagen, ah, die machen wir im Nu nieder. Bevor die anderen überhaupt was erfahren, haben wir die fünf schon ausgelöscht. Ah, wer weiß, wie das ausgeht, sagen die Vorsichtigeren. Es ist alles unsicher. So, was macht ein Gremium, das Entscheidungen zu treffen hat, wenn es nicht recht weiß, in welche Richtung gehen wir? Das ist keine Einheit. Die einen meinen, nur ja, nicht einen Krieg. Die anderen sagen, unbedingt einen Krieg. Ja, aber wenn die dann nicht richtig mittun? Und dann beschließt man Folgendes, und das ist immer der typische Beschluss dann, wenn man sich nicht einig ist: Wir vertagen das Ganze bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Reichstag. Und dann wird das so verabschiedet: Beim nächsten Reichstag, der wird in Augsburg stattfinden. Und bei diesem nächsten Reichstag werden unter anderem auch diese Beschlüsse gefasst werden, was dazu geschehen hat. Und der Kaiser ist dann persönlich zugegen. Und nicht nur sein Bruder, der Stellvertreter. So, jetzt haben wir also diese Reihenfolge. Reichstag zu Worms, 1521. Dann Reichstag zu Speyer, 1526. Da war das Zugeständnis wegen der Türken und Franzosen. Reichstag zu Speyer, 1529. Alles wieder rückgängig, alle sollen wieder römisch werden. Katholisch. So, und jetzt die Vertagung zum Reichstag zu Augsburg 1530. Und das wird wieder so ein Schlüsselereignis, dieser Reichstag. Warum das? Nun, die Evangelischen, die Protestanten hatten jetzt also ein Jahr lang Zeit, um sich zu deklarieren. Und für Luther und Melanchthon und seine Getreuen war es klar, jetzt müssen wir ganz klar Stellung beziehen, was ist der evangelische Glaube. Wir müssen unsere Lehre formulieren. Ich meine, der Ausgangspunkt ist das Lamm Gottes, das für uns geblutet hat. Hier findet Sündenvergebung statt und nicht Ablass. Das ist der Kern des Evangeliums. Das ist gewissermaßen das Innerste, das ist das Ei, aus dem heraus alles geboren wird. Das Lamm, das für uns geblutet hat. Als Johannes der Täufer Jesus kommen sah am Jordan zur Taufe, hat er gesagt: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Nun, das ist der Kern. Und jetzt begann man zu formulieren. Alle Lehrpunkte, einen nach dem anderen. Und das ging dann in die Geschichte ein als das Augsburger Bekenntnis. Verfasst hat es Philipp Melanchthon. Er war 14 Jahre jünger als Luther und ein gelehrter ersten Ranges. Das war so ein Bücherwurm. Der Mann hat stundenlang, Tag und Nacht, sich in Büchern vergraben können. Also wenn du den irgendwo gesucht hast, war er wahrscheinlich in der Bibliothek. Und ob das Mitternacht ist oder Mittag, dort ist er. Der hat aufs Essen vergessen. Der war eh schon so dünn. Und Luther hatte ernste Befürchtungen, dass der eines Tages über seinen Buchstaben, die er studiert, verhungert. Und dann hatte Luther eine Idee. Gemerkt, der braucht jemand an seiner Seite, der ihn über Wasser hält, sonst stirbt uns der mit 30. Vor lauter Eifer zu studieren. Wenn ich dran denke, mir hat einmal einer gesagt, er war so glücklich, wie er seine Schulbildung abgeschlossen hat, und dann hat er sich gedacht, im Alter von 15, wenn er jetzt seine Lehre angeht, ich werde nie mehr in meinem ganzen Leben in ein Buch hineinschauen. Solche gibt es auch. Und hier der Melanchthon, den könnte man dort einordnen, und ich werde mein ganzes Leben in Büchern schauen und ich werde nicht mehr essen und trinken und nicht mehr schlafen. So ungefähr war der unterwegs. Was macht jetzt Luther, um dem abzuhelfen? Eines Tages konfrontiert Luther Melanchthon mit einer Person, mit einer weiblichen Person. Eine hübsche junge Dame. Und dann sagt er zu ihm: Philipp, das ist sie jetzt. Und die wirst du jetzt heiraten. Der dem jungen Philipp Melanchthon, der wusste gar nicht, wie ihm da geschieht. Aber Luther hat gesprochen und das Ganze wurde arrangiert und jetzt hatte Melanchthon eine Haushälterin und die hat für ihn gesorgt. Und die hat ihn auch hergeholt. Essen ist fertig und jetzt wird gegessen. Denn der hat so jemanden gebraucht. Weil wenn er das nicht gehabt hätte, der wäre nicht so alt geworden, wie er geworden ist. So hat Luther durch die Ehe, die er hier eingefehlt hat, Melanchthon so über Wasser gehalten, dass der wenigstens seine regelmäßigen Essens- und Schlafenszeiten hatte. Weil die kam dann auch in die Bibliothek und hat gesagt, so und jetzt ist Schluss und jetzt gehen wir schlafen. Fertig, Punkt. Weil der hätte über den Büchern sein Bett gemacht. Und dieser Melanchthon, der also dieses Studiosus war, dem wurde jetzt übertragen, dieses Bekenntnis des evangelischen Glaubens auszuarbeiten. Übrigens, weil wir schon gerade bei einer Hochzeit waren, da gibt es noch eine interessante Geschichte. Die passt hier dazu. Eines Tages tauchen in Wittenberg an der Universität Nonnen auf. Ein ganzes Rudel. Die sind aus einem Kloster geflohen, haben sich in großen Fässern versteckt und kamen so aus dem Ganzen hinaus, hat sie einen Bauer mitgenommen und haben dann sich in Wittenberg gemeldet, dass sie da geflohen sind. Sie haben die Schriften von Martin Luther gelesen und sie wollen nicht mehr Nonnen sein. Ja, und jetzt waren die da. Und Luther hat überlegt, was mache ich mit denen? Naja, dann ließ er die im Hörsaal Aufstellung nehmen. Und jetzt stehen diese ganzen Nonnen da, vor den ganzen männlichen jungen Studenten. Und dann hat Luther gesagt, das war eine interessante Vorlesung, bitteschön, ihr jungen Männer, sucht euch eine aus. Und das hat dann stattgefunden. Tatsächlich. Nur der eine und der andere hat zugegriffen, gedacht, fein, das ist eine richtige Ausstellung, gleich so eine Auswahl. Der hat die genommen, der hat die genommen, der hat die genommen. Und eine davon war so die Sprecherin der Gruppe, das war also die resoluteste, die Führerin dieser Nonnen. Und auf die geht halt auch einer zu und will die schnappen. Und die schaut den an und sagt, dich will ich aber nicht. Das war was zur damaligen Zeit, nicht? Ein Mann nimmt sich eine Frau und die kann dann noch ganz scheu zu Boden blicken und höchstens sagen, Dankeschön. Und die sagt, will ich nicht. Na, das war was. Also das hat die Runde gemacht an der ganzen Universität. Und zu dem Zeitpunkt hat dann Luther seinen Vater zu Hause besucht und der fragt, ja, wie geht's so? Und er erzählt alles. Und dann erzählt Luther diese Nonnengeschichte, wie die da auf einmal alle aufgetaucht sind und dass die jetzt alle verheiratet worden sind, bis auf eine, denn die hatte wirklich die Frechheit und den Mut zu sagen, na, den nehme ich nicht. Der gefällt mir nicht. Will ich nicht. Und der Vater lacht laut auf, wie er diese Geschichte hört und sagt, die erinnert mich an jemand, lieber Martin. Die ist genauso stur wie du. Heirate du sie. Gerade die, nicht? Die sagt, nein, nehme ich nicht. Am Ende sagt sie zu ihm dann auch, nehme ich nicht. Na, so eine braucht er nicht. Was das für eine Demütigung wäre für einen Mann, wo die Frau sagt, die nehmt ihn nicht. Na, das kommt überhaupt nicht in Frage. Außerdem hat Luther gesagt, kann ich jeden Tag sterben? Ich stehe unter der Reichsacht. Man will mich immer ermorden, also ich kann ihn nicht heiraten. Das geht unmöglich. Der Vater sagt, nimm du sie. Ja, und Luther denkt nicht im Traum daran, aber auf dem Heimweg, sehr langer Marsch, den ganzen Tag unterwegs und er geht und geht. Er denkt über die Worte des Vaters nach, nimm du sie. Ja, dann hat er sie genommen. Und sie ihn auch. Das war die Katharina von Bora. Und dann gab es die Hochzeit. Das war eine Bombe in Deutschland. Ein Priester, ein Mönch, der zwar jetzt aus der Kirche schon ausgeschlossen worden war, aber das hat ihn nicht interessiert, denn jetzt gab es eh eine neue Kirche, aber dass einer, der ein Geistlicher ist, offiziell heiratet, also das war undenkbar. Es gab Päpste, die so weit gegangen sind, also die hatten natürlich ihre Mätressen, aber die gingen so weit, dass mitunter ein Papst gesagt hat, und der hier wird mein Nachfolger und der nächste Papst, denn das ist mein Sohn. So weit gingen die Päpste. Also die haben nicht Scheu im Hintergrund und heimlich und sich nicht dazu bekennen. So weit ging das. Also das war alles erlaubt. Aber ganz offiziell zu heiraten, also das war unerhört. In dem Ort, wo meine Frau herstammt, war ein römisch-katholischer Priester, Landbevölkerung. Und da war es so üblich, er bekommt also eine junge Haushälterin zugestellt, damit er nicht verhungert, der Priester, der römisch-katholische. Und der hat dann diese so lange gehabt, bis sich ihr Bäuchlein zu runden begann. Sie also schwanger wurde. Und bevor es zur Geburt kommt, wurde die ausgetauscht durch eine nächste Schlanke. Und die war dann so lang Haushälterin, bis sich ihr Bäuchlein zu runden begann. Und bevor die Geburt stattfindet, wird sie ausgetauscht. Und als ich meine Frau kennenlernte, war, glaube ich, gerade die Nummer 6 dran. Und es war immer das Gleiche. Und man wusste, die ist so lang dort, bis sie schwanger ist. Das hat niemand gestört anscheinend. Solche Zustände sind jetzt noch im Volk. Ja, was war dann erst damals, vor 500 Jahren? Aber dass Luther jetzt heiratet, das war die Bombe. Also das war unerhört. Das hat man ihm in der römischen Kirche überhaupt nicht verziehen. Das waren also die zwei Heiratsgeschichten von Melanchthon und Luther. Und jetzt ist dieser Melanchthon der dieses Augsburger Bekenntnis verfasst. Und das ist exzellent abgefasst. Bis heute ist es so, dass wenn jemand evangelischen Glaubens ist, dass in Dokumenten drinnen steht, evangelisch, A. B. Nämlich evangelisch nach dem Augsburger Bekenntnis. Wenn man sich das jetzt überlegt, das ist 500 Jahre fast her. Das war 1530, sind wir nicht mehr so weit weg davon. Und dieses Augsburger Bekenntnis ist von so einer Genialität, dass das bis heute, dass es nichts Besseres gibt. Das heißt noch immer, das ist der evangelische Glaube und nach diesem Augsburger Bekenntnis, ja, nach dem lebe ich. Und dann gibt es noch das evangelisch HB, das ist das helvetische Bekenntnis, der Schweizer, Helvetia. Und zwar deutsche Schweiz und französische Schweiz hat sich da geeint, Reformation unter Zwingli und unter Calvin, die eine in Zürich, die andere in Genf, die Reformation. Und Zürich wie Genf, bei Zürich kann man sich merken, Zürich wie Zwingli und Genf, da passt nicht ganz, wie Calvin. Diese zwei haben sich geeint und nach dieser Linie, die minimal anders ist als wie evangelisch AB, nennt sich dann evangelisch HB, helvetisches Bekenntnis. Und dieses Augsburger Bekenntnis wurde jetzt 1530 beim Reichstag zu Augsburg in Beisein des Kaisers verlesen. Der Kaiser schäumte. Der war also, jetzt war das offiziell. Luther war nicht zugelassen. Der musste zu Hause bleiben, aber er blieb nicht zu Hause, sondern wanderte von Wittenberg bis zum südlichsten Punkt des Kurfürstentums Sachsen, zur Feste Coburg. Hier hat er sich aufgehalten. Und was hat er hier gemacht, während die anderen in Augsburg ihre Verhandlungen hatten? Es waren immer am Vormittag die entscheidenden Stunden. Luther ist jeden Vormittag stundenlang auf seinen Knien gewesen. Auf seinen Knien. Und hat gebetet, damit das, was da vorgelesen wird, entsprechend aufgenommen wird. Und dann war es so, es wurde also verlesen. Melanchthon wollte es verlesen und Johann der Beständige sagte, na, du hast es geschrieben, aber wir Fürsten, wir stehen zu dem und wir wollen das vorlesen. Wir protestieren gegen diese Unterwerfung, die uns da aufgezwungen werden soll. Und wir legen unser Bekenntnis vor. Und der Anspruch war, wir haben das nach treuestem Wissen und Gewissen aus der Schrift herausgearbeitet, aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel. Und wenn man uns nachweisen kann, dass wir nicht in Übereinstimmung mit der Schrift sind, bitte, legt es uns vor. Und die haben sich die Zähne ausgebissen. Ja, aber in dem Konzil haben wir so und so beschlossen. Ja, im Konzil schon. Aber wie steht es in der Schrift? Und Rom hat gegraben und gegraben. Und die römisch-katholische Kirche hat irgendwas gesucht, was sie da finden könnte. Und plötzlich stoßen sie auf etwas. Sie haben tatsächlich einen Punkt gefunden. Einen Schwachpunkt. Und zwar haben sie gesagt, Moment. Und mit Triumph haben sie das verkündet, den Evangelischen. Wir, die römisch-katholische Kirche, haben damals, unter Kaiser Konstantin, diesen Ruhetag, den Sabbat, in den Sonntag verändert. Wir dürfen das. Wir haben die Autorität. Und das gilt jetzt. Und wenn ihr, die Evangelischen, den Sonntag feiert, statt des biblischen, ursprünglichen Sabbats, dann folgt ihr Rom, aber nicht dem Worte Gottes. Ihr sagt doch, in allem überprüft ihr die Lehrpunkte anhand der Schrift und folgt deswegen nicht Rom. Aber der Sonntag ist römisch. Wenn ihr in allem der Bibel folgen wollt, dann müsst ihr auch den Sabbat feiern statt des Sonntags. Der Sonntag ist römisch. Wir, die römisch-katholische Kirche, haben den Sabbat in den Sonntag verändert. Punkt. Mit Triumph haben sie das verkündet. Sie haben etwas gefunden. Und sie hatten dabei Recht. Und seit der Zeit windet sich der evangelische Bereich, ob es nun evangelische Kirche ist oder evangelische Freikirchen, um diesen Punkt herum und versuchen anhand der Bibel darzulegen, dass die Urchristen den Sonntag feierten. Und das ist sehr, sehr schwierig darzulegen. Geht gar nicht. Ich verwende gerne die Thomson Studienbibel, die gibt es auf Deutsch als Luther-Übersetzung. Es ist eine feine Bibel, denn da hat man am Rande Nummern. Und bei diesen Nummern sind Themen. Und zu diesem Thema gibt es im Anhang dann Bibeltexte ausgedruckt, dass man also sieht, aha, was in dem Vers behandelt wird, das wird auch noch an anderen Bibelstellen dieselbe Thematik abgehandelt. Und das Prinzip ist, nie irgendein Kommentar, es ist rein das Thema und dann die Bibeltexte ausgedruckt. Man muss sie also nicht mühsam nachschlagen, sondern sie sind großteils dort schon als Text lesbar im Anhang. Und das ist sehr praktisch, wenn man irgendwo ein Thema hat, Gehorsam, Ungehorsam, Gnade, Treue, Liebe, schlägst hinten nach unter der Nummer, findest eine Bibelstelle nach der anderen, wo das auch so angegeben ist. So, jetzt schlage ich einmal Sonntag nach. Welche Stellen werden jetzt angegeben im Neuen Testament für den Sonntag? Und plötzlich merke ich, das System ist durchbrochen. Es ist nie ein Kommentar, immer nur Bibeltexte. Aber beim Sonntag steht auf einmal darunter, seit den Tagen der Apostel als Ruhetag gefeiert. Oh, warum hier ein Kommentar? Ja, weil es den Bibeltext nicht gibt, seit den Tagen der Apostel als Ruhetag gefeiert. Man muss es in eigenen Worten formulieren. Und das ist der Punkt, auf das damals bei diesem Augsburger Bekenntnis die römische Seite gekommen ist. Der Sonntag ist römisch, nicht biblisch, römisch. Ihr folgt Rom. Und mit Triumph wurde das verkündet. Und bis heute ringt die evangelische protestantische Seite um diesen einen Punkt. Das war so ein geniales Bekenntnis. Bis auf diesen einen Punkt. Es ist also interessant zu beobachten, wie in der Geschichte Dinge laufen und wie genau danach gegraben und nachgeforscht wird. So, wie ging das Ganze in der Schweiz weiter? Das sehen wir im nächsten Teil.